Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Ja, so läuft es.
Es lebt wieder.
So, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und...
Let's talk about Spandex.
Spandex. In the house. Hallo Basti.
Hallo.
Endlich schaffen wir es mal wieder.
Ich energize mich so ein bisschen selber, weil ich ein bisschen... Ich hatte gestern Carrot Cake.
Carrot Cake?
Carrot Cake.
Nein.
Ja, das ist ja gerade der Kuchen 2023, habe ich das Gefühl. Alle machen Carrot Cake um mich herum.
Echt? Ich hätte jetzt eher gesagt, Carrot Cake war mal irgendwann so vor 5 bis 8 Jahren voll das Szene-Ding so. Und dann
ist es so spät bei mir angekommen? Ich dachte, Banana Bread war das Szene-Ding.
Ja gut, das war so ein Corona-Ding.
Ja, alle machen Banana Bread. Alle haben ihr eigenes Banana Bread-Rezept.
Ich glaube, Banana Bread resultiert nur daraus, dass Leute irgendwie immer Bananen zu Hause haben. Mhm. Und irgendwann werden sie braun. Und dann sind alle so, die will ich nicht mehr essen, das könnte eklig sein.
Ja,
dann matscht man die zusammen und dann haut man die nochmal in die Pfanne. Oder
Speaking so of Ding. Ekliger Matsch, wir haben gerade einen Shaw Brothers Film geguckt namens Oily Maniac und ich habe wenig zu diesem Film zu sagen, deswegen versuche ich jetzt ein paar Gags reinzuhauen. Ich will dich jetzt nicht an die Kandare stellen, aber der Filmvorschlag kam ja von dir und wir versuchen ja auch manchmal nicht immer, entweder gucken wir so das Thema der Woche so ein bisschen oder wir versuchen ein verhandelbares Überthema zu finden bei der ganzen Nummer.
Ja.
Wie ist es denn? Was war jetzt die Motivation?
Also ich habe irgendwann vor, ich kann nicht genau sagen, wie lange das her ist. Wir sprachen eben kurz schon drüber, off mic, so vor irgendwie 10 Jahren, vielleicht sogar noch länger.
Ja.
Habe ich den Eindruck, da wurden plötzlich die ganzen Showbrother-Filme, ich glaube, die wurden irgendwie in Hongkong nochmal neu aufgelegt oder so.
Ja, das und dann gab es halt auch viele Special Editions von westlichen Verleihern. Natürlich hat auch der Herr Tarantino da sein Soll zugetan, indem er auch so Sachen gepostet hat.
Stimmt, das mag auch gut sein, dass alles so ein bisschen vielleicht im Fahrwasser von Kill Bill nochmal so ein bisschen Auffrischung erfahren hat und so. Und es gibt natürlich ganz viele Klassiker. Ich muss gestehen, ich bin mit Shaw Brothers nicht wirklich bewandert. Es gab halt diese Phase, wo das gefühlt...
Mir ist das Label auch stärker im Kopf als wirklich die Filme. Weil jetzt kommt mich viel, jetzt muss ich mich outen, viel interessiert mich vom Setting halt nicht so richtig krass. Also du hast ja schon vorgelesen, wie oft da gegen einen gelben Drachen, gegen einen gelben Tiger, gegen die Kralle des gelben Löwen und sowas gekämpft wird. Also...
Genau.
Bei aller Liebe.
Vielleicht lese ich das aber trotzdem nochmal vor.
Mach mal, weil
damit man einen Eindruck bekommt. Wir müssen die Zeit ja auch irgendwie füllen. Also, Shaw Brothers war ein, wie nennt man denn das? Ein
Studio?
Filmstudio, Produktion? Genau, in Hongkong. Ja. Von, ich glaube, was habe ich gesagt? 58 bis 2011, glaube ich. Genau, 2011 wurde es aufgelöst. Die haben weit über 100 Filme produziert. Unter anderem sowas wie die fliegende Guillotine und so. Den kennt man noch. Und dann gibt es hier so deutsche Titel, also die englischen kennt man teilweise auch, The One-Armed Swordsman.
Ja.
Aber auf Deutsch hatten sie immer so großartige Titel wie Der Tempel des Roten Lotus, Mr. Kugelblitz schlägt zu, Das Schwert der gelben Tigerin,
natürlich.
Das goldene Schwert des Königstigers.
Nochmal ein Tiger.
Die Todespagode, whatever that is, des gelben Tigers natürlich.
Natürlich der gelbe Tiger.
Kuan, der unerbittliche Rächer, der Kampf um die Todessiegel, die 13 Söhne des gelben Drachen und so weiter und so fort. Also viele gelbe Drachen, gelbe Tiger.
Tiger viel, ja, also gelb an sich als Stichfarbe. So.
Der Mann mit der Tigerpranke, an welchen Titel das wohl angelegt ist. Ja, und wie gesagt, ganz viel so Shaolin-Gedöns und so ein Kram, alles ein bisschen... sind man also so historische Pieces irgendwie, ganz viel. Und dann irgendwie so ein bisschen als nebenbei auch so ein Quatsch wie The Oily Maniac, der in der Jetztzeit spielt, zumindest zu dem Zeitpunkt des Films. Um
mehr gegenwärtiger Film, ja.
Über so einen Typen, der, wenn er irgendwie mit Öl in Berührung kommt, so ein schleimiges, Toxic Avenger-mäßiges Ding wird und Leute umbringt. So.
Genau, also wir können ja mal kurz den Plot abreißen. Der hat keinen wirklichen Plot, der Film. Wir sehen unseren Hauptdarsteller, der scheinbar in einer Anwaltskanzlei, aber auch halb in irgendeiner Fabrik arbeitet. Der ist von Polio gezeichnet, also Polioerkrankung. Das ist auf eine Gehhilfe angewiesen, auf so zwei Krücken. Und sein Onkel offenbart ihm, das hast du mir gesagt, das ist einfach da in der Übersetzung einfach so, dass das alle möglichen Menschen Onkel genannt werden scheinbar, weil da habe ich ein Missverständnis gehabt. Ich habe doch, glaube ich, nicht mehr so richtig aufgepasst.
Das war immer schon mal ein Film mit irgendwelchen Hongkong-Filmen, dass immer alle
Onkel heißen.
Ja, ja, ja. Und dass da, glaube ich, mehr so ein, die sind nicht wirklich verwandt, sondern
ja, das ist so ein älterer, weiserer, freundschaftlich verbändeter Mensch, ist ein Onkel. Und der hat auf jeden Fall eine Zauberformel auf seinem Rücken tätowiert und meint, hier, mein lieber Polio-Boy, schreib dir das mal schnell auf und benutzt das. Oder so, keine Ahnung, ich hab's nicht ganz verstanden. Macht er dann noch prompt und kann sich gegen unter anderem die gegnerische Übernahme von Verbrechern dieser Fabrik wehren, aber auch jede andere Ungerechtigkeit, die ihm so über den Weg läuft, aus seiner Perspektive, das ist eine stark subjektive Ungerechtigkeit teilweise, kann er entgegenwirken. Mhm. Auf seine eigene wunderbare Art, auf die wir jetzt gleich im Spoiler-Teil zu sprechen kommen. Vielleicht mal kurz Fazit, bevor ihr eventuell sagt, ey, ich möchte den Oily Maniac gucken unbedingt. Das ist ein...
Der Film ist von 76.
76, ist aber ein Remake von einem noch 20 Jahre älteren malaysischen Kultfilm. Und ich finde das tendenziell Idee. Ich finde die Idee, Exploitation zu machen, auch von einem nicht-amerikanischen Studio und da so eigene Referenzstücke und sowas reinzubringen, auch die eigene Kultur reinzubringen, finde ich tendenziell gut. Mag ich.
Ja.
Auch zu sagen von wegen, ey, das ist irgendwie ein bescheuertes Monster mit einer riesengroßen Schwäche, aber wir erfinden einfach das bescheuerte Monster, weil wir es irgendwie herstellen können. Wir können Menschen in so einen schwarzen Gummianzug setzen und mit Schleim überschleimen. Auch gut, go for it. Ich bin ja total für Spieldrang und für Übermütigkeit in den Produktionen. Super, toll. Ihr merkt schon aber auch an vielleicht in meiner ruhigen Vortragsweise, ich bin nicht so richtig angezeckt gewesen von dem Film. Ich werde jetzt nicht raven. Ich werde sogar eher auf der kritischen Seite stehen. Und den Rest klären wir im Spoiler-Teil. Du darfst natürlich aber auch noch sagen, für die Leute, die jetzt sagen, ey, den möchte ich unbedingt gucken. Ich liebe Showgirls. Nee,
ich muss noch kurz meinen Gedanken zu Ende führen, weil ich habe irgendwann mal über diesen Film gelesen.
Ja.
Und da wurde auch schon gesagt, der ist irgendwie sleazig, der ist irgendwie eklig und so. Und irgendwie habe ich gedacht, den will ich mal gucken und dann irgendwann mal als DVD bestellten, jetzt lag er hier auch noch eingepackt rum. Deswegen habe ich ihn vorgeschlagen und ich habe gelesen, er hat so ein paar Superhelden-Versatzstücke drin, die ich auch nach wie vor sehe. Deswegen habe ich zweimal gedacht, ach, vielleicht ist das jetzt ein gutes Ding mal zu besprechen.
Ja.
Und ich finde es eigentlich auch interessant, dass man da eigentlich so ein paar, er arbeitet so in der Anwaltskanzlei, dieser Typ, der hier zum Oily Maniac wird. Und immer wenn er so Ungerechtigkeiten in der Anwaltskanzlei wittert, dann greift er halt ein.
Ja.
Also eigentlich ja so ein bisschen, also ganz klein bisschen sowas, was ja auch ein Daredevil oder sowas macht.
Ja, ja.
So tagsüber Anwalt und nachts Rächer der
Ehren. Ja, und sogar die
Ehren. Nee, wie nennt man das? Der
Enterbten. Rächer der Enterbten. voll komisches deutsches Sprichwort. Jacke wie Hose habe ich heute erst mit jemandem drüber gesprochen. Das Jacke wie Hose hat voll keinen Sinn mehr. Woher kommt das, Jacke wie Hose? Weißt du das? Wir haben uns heute echt aufgehangen auf über Jacke wie Hose.
Viel. Jacke wie Hose. Eigentlich heißt es doch, das ist egal, oder?
Ja, aber es
was ist macht der Unterschied, ob man eine
Jacke
anhat?
Gehst du mit Jacke oder mit Hose raus?
Eigentlich für beides gar nicht schlecht.
Nee, also schon, gerade beim Wetter wie heute. Ist ja auch egal. Rächer der Enterbten. Wo war ich? Ja, die Idee auch von wegen, ey, der kann ja gar nicht dieses Ölmonster sein, weil der ist geplagt und auf Krücken angewiesen. Das ist natürlich als alter Ego tatsächlich ganz nett. So. Und auch als Anwalt auf Ungerechtigkeiten zu stoßen, ist tendenziell auch ganz nett. Jetzt ist die Frage, auf welche Art von Ungerechtigkeiten er stößt und wie er das löst, so das Problem. Rest im Spoiler-Teil, sonst verschieße ich meine Munition.
Ich glaube, hier ist niemand bei, der
sagt, ich möchte unbedingt die Oily Media gucken.
Das weiß ich nicht.
Ich habe ein Problem im Film, wo mehr Frauen erwürgt werden als Männer. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich habe ein riesen Problem.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht weiß, was in Hongkong irgendwie in den 70ern abgelaufen wäre oder überhaupt im asiatischen Kino zu der Zeit. Ich meine, ich weiß nicht, wie du da bewandert bist. Ich
nicht so sehr.
Ich kenne auch nur hier und da so ein paar Sasori-Teile.
Ja, ich kenne die Evergreens, ne? Die kenne ich schon, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht das als Kulturrichtung irgendwie total analysiert oder sonst
was. Nee, ich glaube, ich habe wirklich so im Fahrwasser von Kill Bill halt so ein paar Sachen geguckt, wie hier, wie gesagt, Sasori oder Gott, hier, wie heißen sie, Sex and Fury und das andere Ding, ich kriege die auch schon alle durcheinander. Teilweise finde ich die cool, weil teilweise sind die wirklich dann in Scope gedreht mit irgendwelchen Kämpferinnen, die da wirklich eine halbe Stunde im Finale oben, ohne da irgendwie die Angreifer wegmachen, wo man denkt, okay, das ist gut oder schlecht mal außen vor gelassen, aber auf jeden Fall irgendwas, was man außerhalb der 70er Jahre irgendwie in der Art von Kino halt überhaupt nicht gesehen hat, irgendwo aus Japan oder Hongkong und so. Ja, bei diesem Film, ich glaube, mein größtes Problem ist die endlose Wiederholung immer der gleichen Dinge. Also
das wäre mein zweitgrößtes Problem. Mein erstgrößtes Problem ist definitiv Frauen erwürgen. Das ist mein allererstes
Problem. Also mein Problem ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich ziemlich nah beieinander. Die Agenda des Helden ist halt überhaupt nicht nachvollziehbar. Irgendwann sagt auch die Kollegin von ihm, du hast nur die Richtigen umgebracht, wo man so als Zuschauer denkt, nein.
No, auf gar keinen Fall.
Definitiv nicht. Nee. Da kratzen ganz schön viele dank ihm ins Gras, die es absolut nicht verdient haben. Irgendwelche Assistenten, die wirklich nichts dafür können, die einfach nur arbeiten. Und dann teilweise ist auch deren Schuld auch gar nicht, also wie bei
die
der
ist nicht
Ärztin,
geklärt. Also wir haben,
null geklärt, genau.
Genau, wir haben das so und er hat ja auch nicht das Problem gelöst. Also es gibt so ein, beispielsweise, ich werde mal zwei Fälle darstellen. Der Film hangelt sich eh nur von Fall zu Fall. Also er trifft auf etwas und das löst er dann auch instantly als Ölmonster. Erster Fall ist ein Vergewaltigungscase, wo nicht genau die Schuldfrage geklärt ist, aber es wird so stark suggeriert, dass die Frau so ein bisschen rumflunkert, wenn sie Männer bei sich übernachten lässt und dann, keine Ahnung. Es wird suggeriert, aber es wird nicht genau erzählt. So. Und dann kommt er da rein und macht die Frau tot. Aber der Typ, der wegen der Vergewaltigung irgendwie angeklagt ist, der wird ja trotzdem noch verknackt. Das sehen wir dann in der nächsten Szene. Also er hat auch nicht dem Mann irgendwie aus der Patsche geholfen, sondern der hat einfach nur gesagt, ey, die blöde Kuh, die mache ich weg. Und der zweite, viel schwerwiegendere Fall war für mich tatsächlich, da geht es um eine Schönheitschirurgin, die manchmal auf der Arbeit schlammt oder sowas. Oder irgendwie auch vielleicht nicht.
Ja, es gibt halt diesen einen konkreten Fall, der offenbar schiefgelaufen ist.
Genau, da ist leider eine Brust schief geworden.
Genau.
Das müssen wir auch sehen als Zuschauer. Also sehr viele Büsen sehen.
Ja, gut, in dem Fall war es aber auch schon, sah schlimm aus. Die haben sich da ein bisschen Mühe gegeben mit dem Silikon, was sie da aufgeschmiert haben. Aber es ist halt irgendwie überhaupt nicht klar, ob das jetzt, also ich meine, klar.
Es war Fusch am Bau, so. Sie macht ihren Job nicht richtig gut. Aber ob das reicht, dass dieser Toxic Avenger, dieser malaysische Toxic Avenger quasi vom Dach baumeln muss. Und der tritt die so oft, der tritt dieser Doktorin so oft auf den Kopf, bis da nur noch Mousse von übrig bleibt. Und noch viel schlimmer, es gibt so zwei Assistentinnen, die ihr das Werkzeug reichen. Und eine Frau, die gerade operiert wird, die so auf so eine Bahre geschnallt ist. Und er nimmt diese Bahre und schmeißt die Bahre weg. Das ist schon ein bisschen unfreiwillig komisch, weil die Frau da halt noch so dran gekettet ist. Also da kann man so ein bisschen von so einer cartoonesken Humorschiene herkommen. Aber dann erwürgt er diese beiden Assistentinnen quasi gleichzeitig.
Ja.
Bitte? Also ich habe gedacht, vielleicht hat er sie nur ohnmächtig gemacht und sie sind so, ah, oh, so Hollywood-Faint, halten sich Hand an die Stirn und sind dann irgendwie nur 5 Minuten weg. Nee, dann sehen wir später, wie die Polizei da aufräumt und sagt, hey, hier sind 4 tote Frauen. Das heißt, der hat alle 4 Frauen tot gemacht.
Ja.
Unser Held, Ladies and Gentlemen.
Ja. Sehr erfolgreich auf jeden Fall in dem, was er tut.
Ey, der ist ein Held für die 4chan-Generation, für die Alpha-Mails, für die Sigma-Mails. Blöde Frauen sind eh alles, also haben es gar nicht anders verdient. Warum arbeiten die auch für eine andere blöde Frau?
Ja, ich meine, abgesehen von ihm sind natürlich aber auch alle Männer in diesem Film absolut übergriffig, würde ich jetzt mal so sagen. Das muss man natürlich auch feststellen. Was man dann weiterhin feststellen muss, ich finde ja diesen Plotteil, der da auf diese Szene folgt, ja völlig, wer hat sich denn das ausgedacht? Weil er bringt diese 4 Frauen um bei dieser Schönheitschirurgin. Dann folgt offenbar dieser Zuhälter, der diese Frau, die da gerade operiert werden sollte, gebracht hat. Dieser Zuhälter folgt ihm denn, weil aus irgendeinem Grund wird der dann am Leben gelassen.
Ja.
Man weiß nicht warum. Und der weiß dann sozusagen seine wahre Identität, weil er ihm bis nach Hause folgt. Um ihn dann damit zu erpressen, dass er jetzt seine Identität weiß, nur damit er wieder The Oldie Maniac wird und ihn umbringt.
Ja.
Und dann ist der Plot wieder feingelassen.
Das ist das Ding, ist ja es gibt, ich war irgendwann so von wegen, da muss doch irgendwann mal so ein Handlungsbogen aufgenommen werden. Also das ist okay, viele Superheldenfilme und auch viele andere Filme haben so ein Mini-Case, wo erstmal die Kräfte des Protagonisten zur Schau gestellt werden. So eine Art Mini-Mission, wie in Videospielen. Aber dann spannt sich irgendwann der größere Bogen.
Ja.
Und das macht dieser Film so konsequent nicht, so unfassbar, das ist so langweilig, weil wir einfach nur im Grunde, der Film.
Der geht noch nicht mal 90 Minuten.
Nee, aber ey, der hat mir so die Luft rausgelassen, so nach dem ersten Ding, wo. Also am Anfang hatten wir noch Spaß, glaube ich. Haben da auch so ein bisschen drauf gezeigt, hahaha. Und
also wir haben nach 5 Minuten gesagt, boah, der legt ein gutes Tempo am Tag. Da war ich echt irgendwie, weil da passiert relativ viel.
Das geht sogar bis zur ersten versuchten Vergewaltigung seiner Jugendfreundin. Da hatte ich noch Spaß, weil denen sind auch die Effekte noch alle relativ neu. Die sind alle wahnsinnig schlecht, aber es ist schön, dass sie sich da so dran getraut haben und sich da zumindest versuchen.
Ja.
All for it. Ich habe da jetzt keine fotorealistischen Effekte erwartet. Aber dann, nachdem so diese erste 20-Minuten-Vignette fertig ist, quält der Scheißfilm mich halt fast 50 Minuten, dann passiert gen Ende noch irgendwie. Also gen Ende kommt wieder sowas ähnliches wie ein Plot rein, weil er dann persönlich tangiert ist, weil eine Person aus seinem Umfeld stirbt. Und er dann sagt, okay, jetzt Blutrache sozusagen.
Hm.
Aber wie langweilig kann ein Film mit einem schwarzen Schlammmonster sein? Dieser arme Schauspieler kann auch nicht richtig sehen, also er kann nicht richtig kämpfen, weil er kann nur die Leute immer so schubsen, bis sie tot sind, oder halt würgen.
Ja.
Also, dass da so viele Leute in diesem Film erwürgt, liegt einfach daran, dass sie keine andere Idee hatten, wie man
Er ist auch ein bisschen schade, weil eigentlich ja Shaw Brothers doch auch bekannt sind für coole Kampfsport und so. Davon sieht man hier sehr wenig, wahrscheinlich eben weil unsere Hauptfigur absolut blind ist und einfach nur wild um sich schlägt und dabei blöde rumschreit und so. Was ich furchtbar ermüdend fand, waren A, die Verwandlung, weil ich weiß nicht, wie häufig er zum Oily Maniac wird, nur um dann zu sagen und man ihn so von unten filmt. Und das ist so die ersten 2 Male irgendwie auch noch ein bisschen lustig.
Ja.
Und irgendwann nervt es nur noch. Und er verwandelt sich halt ständig und dauernd.
Und super lange, die ganze Transformation. Also das ist so, als würden wir Teen Wolf jedes Mal in seiner episch langen Transformation sehen und nicht nur einmal, um zu sehen, das sind nette Effekte.
Ja, und irgendwann ist das auch einfach so lahmarschig, weil dann beobachtet er Leute hier, dann fahren die mit dem Auto weg, dann verwandelt er sich wieder in Öl und mit so einem schlechten Effekt fährt er dann die Straße hinterher. Dann landet der bei denen, also die halten irgendwo und knutschen da rum und er verwandelt sich wieder ins Monster, um dann wieder Öl zu werden, um dann irgendwann nach gefühlten 10 Minuten die dann auch mal anzugreifen. Man ist nur so, der hatte halt an anderer Stelle schon mal ein höheres Tempo und irgendwann hat man den Eindruck, die müssen jetzt einfach die Zeit irgendwie
auch zu diesem Autoopfer, ne? Das war also einer der Menschen, die in diesem Rummach-Car waren, wie du so schön gesagt hast, war schon irgendwie tendenziell mitschuldig in dieser ganzen großen Bösewichtsverschwörung. Mhm. Und die andere Person war halt natürlich eine doofe Person.
Ja.
Aber auch da ist nicht die Schuldfrage hundertprozentig geklärt. Und auch eine weiblich gelesene Person, beziehungsweise eine Frau. Und wie diese Frau behandelt wird dann, nachdem sie tot gemacht wurde, das ist sowas von respektlos. Das ist so schlimm. Da blieb mir kurz die Spucke weg. So, also ich bin jetzt ja schon gewohnt gewesen, dass der Frauen erwürgt, aber was er denn ja macht, ist die Frau irgendwie so nett auf dem Autositz zu drapieren und ihre Beine auseinander zu strecken. Also die sitzt dann mit gespreizten Beinen, erwürgt im Auto und wird dann irgendwann so von der Polizei oder sonst was gefunden. Also
da gab es ja auch keinen rationalen Grund für, außer dass die Filmemacher selber wahrscheinlich ein bisschen auf diese Übergriffigkeit stehen, wie der Film mir das ja offenbar auch irgendwie so ein bisschen zelebriert. Nein, ich hatte vorher noch so einen schnellen IMDb-Kommentar gelesen, wo dann auch stand, nahezu jede weibliche Person zeigt auch ihre Brüste, was auch bis auf eine Person, glaube ich, auch wirklich stimmt. Also es ist einfach häufig komplett unnötig. Also ganz, ganz stellvertretend davor steht dieser Gerichtsprozess, wo es darum geht, ist er jetzt schuldig, dass er die Frau vergewaltigt hat oder nicht? Und erst sieht man seine Version, dann sieht man ihre Version. Und ganz offenbar ging es den Filmemachern nicht darum, da irgendwas Spannendes zu verhandeln. Nur
zwei verschiedene Sexszenen zu haben. Zwei Sexszenen zum Preis von einer. So.
Genau, Brüste zu zeigen, so ein bisschen Softsex zu machen und einfach ein bisschen zu schockieren. So.
Ja, definitiv. Und ich habe, wie gesagt, eigentlich nichts gegen Exploitation. So. Und sogar, dass die Frauen dann manchmal nackt sind und dass manche Frauen dann auch irgendwie von unseren misogynen Helden irgendwie erwürgt werden. So eine klassische Dreiaktstruktur hätte da wahrscheinlich viel für mich gerettet. Also ich kann mich an solchen Sachen ja noch doller aufhängen, wenn es einfach so für sich selber stehen muss. Und dann steht so eine 10-Minuten-Szene, wo er eine Frau im Auto erwürgt und ihre Beine auseinanderreißt. Steht da einfach so für sich. Also auch total raus aus dem Kontext des großen Ganzen oder so. Der ist ja kein augenzwinkernder, blöder Film. So. Also ne, das haben die Amis in den 70ern und 80ern schon besser gemacht, dass sie schon wussten, dass sie Schlock produzieren und damit so bewusst umgegangen sind. Ich habe nicht das Gefühl, oder ich bin einfach cultural blind, muss man ja auch ehrlich genug sagen. Ich habe keine Ahnung, wie das malaysische Schauspiel eines Hongkonger Produktionsbüros funktioniert so. Aber da hat mir auch echt das Augenzwinkern gefehlt, von wegen, machen wir Blödsinn.
Naja, manchmal ist es so große Dramatik, die auch ein bisschen fehlplatziert wirkt. Komische Filmküsse, die irgendwie ja, so aussehen.
Schmale Lippen, die aufeinander gepresst werden.
Die auf
werden.
Dem Theater, also so bloß nicht wirklich Lippen das berühren. Aussehen lassen wie echte Küsse, ja. Sondern mehr so einfach nur Lippen berühren und aufeinander drücken.
Ja, genau.
Ein bisschen den Kopf bewegen. Ja, ja, merkwürdig. Nee, also ich meine, die Sache ist halt, ich kann dem Film jetzt nicht so, ich finde ihn gar nicht so übergriffig, wie ich es vermutet habe. Vielleicht ist das auch mein Ding. Also ich kenne halt andere Hongkong-Filme wie, es gibt auch diese berühmten Category 3-Filme wie The Ebola Syndrome oder wie heißen denn diese anderen Skandaldinger? Die sind zwar ein bisschen später entstanden, so
ja, in den 80er. Also genau, ich glaube, da müssen wir auch in das Jahrzehnt
und
gehen.
Und die sind dann allerdings, also die habe ich in der Erinnerung deutlich unangenehmer. Und ich finde, dieser Film hat dann noch so eine gewisse, der will shocking sein, aber dafür ist er noch relativ harmlos, in meinen Augen.
Ja, aber weil er 50 Jahre alt ist. Also, für einen malaysischen, für einen Hongkong-Konzert, der
halt,
in Malaysia spielt, ist das schon ziemlich doll, finde ich.
Ja gut, ich kann es jetzt schwer einschätzen, weil ich jetzt auch nicht die Erinnerung habe, wie er damals gewirkt haben musste, weil ich da auch noch nicht geboren war.
Ah, ich verstehe.
Aber wie gesagt, ich kenne andere Filme, wo ich den Eindruck habe, die sind, ich finde, er fühlt sich nicht so harsch an. Der will zwar so ein bisschen schockieren, aber ich habe immer den Eindruck, der bleibt auf so einer Ebene.
Na, ich war doch nicht so, oh mein, schockschwere Not. So, ich habe einen Serbian-Film gesehen, der wirklich einer der widerlichsten
ja,
Filme ist.
Ja, den finde wirklich ganz schlimm.
So, ne, das sind shocking Filme für mich heutzutage. Aber einfach, dass der Film trotzdem das so transportieren möchte. Also, er möchte das so machen. So. Er entscheidet sich, Frauen andauernd umzubringen. Und er entscheidet sich, keine Ahnung, einfach mit den Frauenkörpern ganz, ganz, ganz komisch umzugehen. Und eine Frau wird vergewaltigt so und nimmt sich dann so einen Fleischerhaken. Und man denkt so, okay, jetzt ist sie so, sind wir in dieser Revenge-Porn-Exploitation-Ecke, in diesem Genre. Ist aber gar nicht so, weil die macht sich dann selber tot mit dem Fleischerhaken. Spoiler. Und keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht irgendwie super brutal erzählt oder sonst was. Man sieht sie halt dann später in der Blutlache rumliegen. Aber der Film wird trotzdem diese Message transportieren, so wenn dir die Ehre genommen wurde und da irgendwie so ein Schlingel in dir drin war, mach dich weg. So. Und damit habe ich irgendwie so Probleme. Ich weiß nicht. Und wie gesagt, ich habe auch schon, wir haben ja auch den Vergleich zu Trauma-Filmen aufgemacht. Trauma sind ja teilweise sehr viel weiter drüber. Und ich habe bei weitem nicht alle Trauma-Filme gesehen. Ich finde, Trauma ist jetzt nicht so, also ich mag die Idee hinter Trauma und hinter Herrn Kaufmann, dass der einfach irgendwie alles produziert, worauf er Bock hat. Ich weiß aber auch, dass da viel Grütze dabei ist, deswegen habe ich nur die Greatest Hits of Trauma gesehen. So. Und die sind so übermütig und die haben so eine Freude an der Scheiße, die sie da verzapfen, dass ich denen diese Krutness abnehmen kann. So. In diesem Film kann ich diese Krutness nicht abnehmen. Damit habe ich irgendwie, glaube ich, meine Probleme. Weil da fehlt mir total der Spieltrieb.
Ja, also irgendwie hat sich mir dieser Vergleich auch aufgedrängt, auch einfach, weil natürlich The Orly Maniac doch
mit dem Toxic Avenger sehr,
mit dem Toxic
sehr
Avenger irgendwo verwandt ist, so. Der hier aus Öl, der andere irgendwie aus Müll, aus Radioaktiven, glaube ich sogar.
Ja.
Aber ja, Trauma hat natürlich immer auch diesen Spaßfaktor.
Genau.
Was ich immer langweilig finde. Ich finde.
Findest du es langweilig, wenn Leute Spaß haben?
Nein, aber mein Problem ist, ich sehe, dass die Macher Spaß hatten, wenn sie diese Filme gemacht haben, aber ich habe keinen Spaß als Zuschauer.
Das ist vielleicht ein kleiner, aber feiner Unterschied, weil ich mag es, wenn ich so diese Übermut, wenn die Übermut so ein bisschen durch den Screen schwappt.
Das, ja, das mag ich 5 bis 10 Minuten und dann bin ich einfach super gelangweilt. Und ich muss sagen, ich habe mich bei diesem Film lange nicht so gelangweilt wie bei so manchem Trauma-Film, das muss ich noch dazu sagen.
Du hast auch aber viel mehr Trauma-Filme als ich gesehen.
Ja, offenbar.
Aber der Film ist jetzt nicht so schlimm, also der Film ist jetzt schlimmer als zum Beispiel Sergeant Kabuki Man. Und der Film ist schlimmer als der Toxic Avenger beispielsweise, um jetzt mal zwei
Ja, aber das sind auch, glaube ich, auch wirklich die besten Traumas.
Ich kenne nur die guten. Also ja. Das heißt die guten in Anführungszeichen. Ne? Also
ich habe schon mehr versucht zu gucken. Und ja, wie gesagt, viele, viele Ideen, also auch so ein Romeo und Juliet sind irgendwie im Kern lustig und dann werden die einfach so redundant und sind auch alle zu lang. Also eigentlich tut dieser Film gut, dass er unter 90 Minuten bleibt, dass so mancher Trauma-Film
wäre. Ich hätte auch nicht mehr aufgestanden, also dass wir bei 80 Minuten haben wir auch schon manchmal auf die Uhr geguckt. So.
Ja, wir haben unter 30 schon uns gedacht, warum hängt der Film jetzt so? Warum? Ja. Warum?
Eben, der rast so los, 5 Minuten, dann kommt die erste Vignette und denkt mir so, alles klar, das ist so Proof of Concept, also Proof of Power. Ja. Und dann lässt der mir so die Luft raus. Ich bin auch ein bisschen müde heute, müssen wir ehrlich sein. Mhm. Aber ey, ich hätte was hätte ich lieber gemacht? Carrot Cake gegessen. Nein, weiß ich nicht.
Ja, für mich war das jetzt, ich wusste nicht viel von dem Film.
Nö, ist auch alles.
Wie gesagt, ich habe seit langem diese Idee, ich könnte mich, weil das auch so ein, das war so in meiner Bubble so dauerpräsent damals. So irgendwie Shaw Brothers hier und
die bringen. Ja, wenn man noch einen Zugang findet, ist es ja auch ehrlich gesagt, wir sind ja als alte Podcast-Hasen ein unendliches Content-Feld. So. Von mir, man könnte sich da so richtig durcharbeiten, könnte noch eine Reihe aufmachen bei uns, wir könnten darüber diskutieren und Parallelen erkennen oder das und das und das und das. Das war die stärkere Shaw Brothers-Phase und das war die schwächere oder was weiß ich. Spätwerk, ja. Frühwerk. Aber jetzt habe ich gerade, also jetzt würde ich, also Christian, ich möchte bitte keinen Shaw Brothers Film erstmal in die nächsten
Zeit. Nee, ich wollte doch nur sagen, damals war es so, die haben über 100 Filme, glaube ich, auch rausgebracht und alle irgendwie qualitativ so gut wie nie zuvor. Und ich war so ein bisschen gehuckt, weil ich dachte, ich will da irgendwas von sehen. So. Mhm. Und wie gesagt, das war so der Film, der da am meisten irgendwie in seiner Obskurität irgendwie herausragte für mich. Und ja, jetzt haben wir den gesehen und mir geht es halt genauso, dass ich da denke, okay, das war schon der mich am meisten interessiert hat und der ist halt nicht besonders gut. Der ist auch nicht, also ich finde ihn jetzt auch nicht furchtbar schlecht. Also man kann ihn schon mal gucken, einfach so aus Skurrilitätsgründen, was ist da eigentlich in den 70ern in Hongkong passiert. Ich gucke auch manchmal, was habe ich denn zuletzt im Kino gesehen? Irgend so ein Godzilla-Abklatsch mit irgendwie so Vogelwesen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger heißen. Habe ich mich auch ganz schön gelangweilt im Kino. Aber damals sind die Leute auch da reingerannt. Also da gab es noch nicht mal Frauenbrüste. Also das
gemein.
Auch nur Vogelbiester, die rumschreien. Gut, war japanisches Kino, aber auch furchtbar gelangweilt. Also ich glaube, ich komme mit dieser. Also es gibt ja gute Filme aus den 70ern, so ist es nicht. Aber ich habe so den Eindruck, diese Monsterfilme, ich bin da nicht so ein. Ich finde, die leiden häufig wirklich an einer Geschichte, also an einer fehlenden Geschichte und hier ja auch, weil eigentlich ein paar Zutaten sind ja da. Man könnte ja eigentlich an den Anfang ja anschließen, weil eigentlich hast du ja den Eindruck, die haben so diese Kokosnussöl.
Es gibt Verbrecher, die versuchen durch einen windigen Trick diese Kokosnussölfabrik einzunehmen und er gehört da irgendwie zum Anwaltsteam, der das verteidigen soll oder sonst was. Ja. Das ist doch der Plot. Ne?
Ja, du Ölmonster, hast eigentlich alles gesettelt für den ganzen Film.
Ölmonster verteidigt Ölfabrik so. Und am Ende kann er sich, weil er einen Power-Up braucht und schwer verletzt ist, in irgendeinen Tank fallen lassen und kommt da supercharged raus sozusagen. Easy Plotline, easy going zwischendurch. Irgendwie versucht man trotzdem noch, wenn man Brüste da reinbauen muss, versucht man die Tochter des Firmenchefs oder sowas zu vergewaltigen. Dann können wir doch wieder das T-Shirt aufreißen. Hast du nicht gesehen. Aber das verlässt der Film ja vollkommen.
Ja.
So, dann wird dieser Erpresser mit dem Fahrrad tot geprügelt. Das hört sich amüsanter an, als es eigentlich ist, weil dieser arme Schauspieler in diesem Matschkostüm nichts sehen kann. Also, der wirft halt dieses Fahrrad zweimal uninspiriert auf einen Stuntman. dann läuft dem Blut aus dem Gesicht. Oh, meine Herren, ey. Und das ist ja so grundlegendes Storytelling ist. Da nichts zugegen. Und ich bin so, okay, ey, vielleicht brauchen sie diese Rape-Szene, vielleicht war ja auch die Frau irgendwie eine gehypte Frau irgendwie im malaysischen Kino, beziehungsweise im Hongkong-Kino. Hab das nicht ganz verstanden, das spielt definitiv in Malaysia, aber ist ja aus Hongkong produziert. Brauchen sie, oder vielleicht war damals gerade Rape-Porn, Rape-Exploitation ein großes Ding, das wollten sie noch mit einstreuen lassen, so, ey, Rape-Exploitation können wir auch. Aber der nimmt ja niemals mehr den Handlungsfaden auf. Bis zu allerletzt und dann ist der Film vorbei.
Ja.
Abrupteste Endcard, die ich jemals gesehen habe. Und wir haben schon viele abrupte Endcards gesehen. Ich glaube, letztens bei Doom auch, wo Carl Urban einen coolen Spruch sagt, dann sagt Rosamunde Pike einen coolen Spruch und dann kommt Heavy Metal Musik und die. Aber das war ja noch viel, viel plötzlicher. Ja, weil es wird wahrscheinlich keinen Oily Maniac 2 geben, zumindest wenn wir den Film so glauben. Ja.
Doch, ich bin der Meinung, ich habe was von 2 und 3 gelesen.
Aber doch, Spoiler, der Oily Maniac ist auch tot. Weil der hat eine ganz, 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 ganz schlimme Schwachstelle, eine Achillesferse.
Ja, das stimmt.
Du kannst Öl anzünden. Hat er nicht dran gedacht.
Joa. Aber gut, dass unsere Hauptdarstellerin das auf die letzten 2 Minuten noch
die schnell... Die auch unsterblich in unseren Held verliebt war, nur um ihn dann irgendwie...
Umzubringen,
anzuzünden.
Ja, nee, ich bin der Meinung, eben irgendwas gelesen zu haben von der dritte Teil ist dann noch, wo er gegen irgendwen anders kämpft. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man das fortsetzen möchte, dann gibt es einfach wieder einen Oily Maniac. Aber ich weiß von den Fortsetzungen sonst auch nichts, nur dass ich da eben
irgendwie drüber gestolpert bin. Gut, das war ja auch nur einfach nur ein Kesser-Ausspruch von mir, um ein bisschen zu spoilern oder voran zu erzählen, dass unser Oily Maniac auch kein Wachstum hat oder kein Change of Heart, also keine Gesinneswandlung oder irgendwas gelernt hat über Moral und seine Power, weil er gar nicht lebend aus diesem ganzen Abenteuer rauskommt.
Aber hier steht auch Jahre später, also eine Version gibt es von 2007 und dann nochmal Orange Minyak 2007 und Pontianak versus Orange Minyak 2012.
Ja. Also beide 30 beziehungsweise fast 40
Jahre haben wahrscheinlich später überhaupt nichts mit diesem Film zu tun.
Nee,
aber
würde ich sagen, ja.
2007 und 2012 ist auch ein bisschen später.
Minimal, ja. Da war der Hype schon um den Oil Maniac 1 wahrscheinlich verflogen.
Ja, wobei der Regisseur, da hatten wir eben schon mal geschaut, der hat schon so ein paar auch andere große Shaw Brothers Filme gemacht. Also der Meng Hua Ho, der hat unter anderem gemacht, Moment, hatte ich doch eben hier. Jetzt IMDb hat hier nur so die Hongkong-Titel.
Ja, aber ich habe ja auch echt also keine
Todesgriff der Shaolin, Koloss von Konga, das ist auch so ein Godzilla-Rip-Off, so viel ich weiß, oder ein King Kong-Rip-Off.
Also du kannst mir jetzt ja den Titel sagen, kannst mir den Titel um die Ohren hauen, bringt.
Na, ich hatte ein paar davon schon mal gehört, ja. Also ich glaube, Leute, die sich da ein bisschen für interessieren, die kennen auch den
so
einen
so viele werden bei
Titel
uns reinhören, die meinen, ey, Shaw Brothers, endlich geht's los.
Na, ich glaube, das sind schon so Titel, also die einige Titel sind geläufig, also
ja, ja.
Irgendwas des gelben Tigers und so, das habe ich alles schon mal gehört, ohne die Filme gesehen zu haben, weil das auch einfach Videothekentitel waren, selbst wenn man die nicht geliehen hat, über die ist man schon mal gestolpert.
Ein Logo.
Aber ja, das war mal interessant. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen quickie mehr Erkenntnis mir davon versprochen.
Ja, wir kriegen auf diesen Film ja auch echt keine interessante Metadiskussion mehr raufgeschoben. So. Und wir hängen uns ja meistens mehr an der Metadiskussion auf als an dem wirklichen Film. Mhm. Aber das ist okay, denn es ist halt mal ein Quickie. Und für mich, also wenn Christian sagt, Leute, die ja so rein sind, die können da mal reinschnuppern. Ich fand den nicht so furchtbar. Ich wüsste nicht einen Menschen, den ich diesen Film in irgendeiner Art und Weise empfehlen kann. Ich glaube, die lustigsten Sachen habe ich gerade für meinen Instagram-Account abgefilmt und schon gepostet. So, wenn ihr das gesehen habt, dann habt ihr alles gesehen. So. Und Tage später, jetzt könnt ihr es eh nicht mehr sehen, das sind Stories. Aber der ist schon trashig, aber nicht so augenzwinkernd trashig. Und ich hab da nichts. Mein Herz schlägt da nicht für.
Okay.
Und ich glaube, handwerklich, außer so ein paar Spielereien, also ein paar Shots waren ganz nett, aber jetzt auch nicht, dass man sagt, oh, ich respektiere das Handwerk, wurde sehr viel mit 3 Zooms gearbeitet, das haben wir gemerkt. Die sind nicht schüchtern vor Zooms.
Nee, das mag ich auch mal noch ganz gerne. Wie gesagt, es war halt nur immer das Gleiche. Immer wenn das Monster aufgetaucht ist, hat es immer den gleichen Schrei gemacht. Es gab immer den gleichen Reißzoom. Und das ist sowas, das finde ich zweimal lustig, aber ja, beim siebten Mal hätte ich gerne, dass man die letzten 5 Mal einfach mal rausschneidet, so aus dem Film. Ja, ich fand teilweise die Sets erstaunlich hochwertig, dafür, dass ich eigentlich den Eindruck hatte, dass für anderes irgendwie kein Geld da war.
Ja, die hatten schon,
das Kostüm ist auch nicht so geil, das sieht halt irgendwie auch ein bisschen scheiße aus.
Sieht super scheiße aus. Super, also schon beim ersten Mal sieht es scheiße aus. So.
Ja,
die ganzen Effekte, so, ich finde es charmant, dass sie den Hauptdarsteller manchmal mit Tusche gefühlt angemalt haben, um da so sein Restöl irgendwie zu zeigen, so. Aber auch so nette Tattoo-Effekte mit, wie du so schön gesagt hast, mit Buntstiften jemanden auf dem Rücken malen. So. Also,
okay. Ja, das Tattoo sah großartig aus. Das sah aus, als wenn jemand so, ach, hier sind 3 Eddings, mal schnell irgendwas.
Das Tattoo,
so,
ja.
Was so aussieht wie so ein cooles Tattoo, was dieser Typ trägt. Ja, was für ein Quatsch.
Ein kurzer, aber beherzter Verriss unsererseits. Macht euch nicht draus. Das nächste Ding wird wieder länger.
Aber wie ist es denn mit Hongkong-Filmen? Ich meine, ich glaube, welche Phase die meisten, die das hier hören, wahrscheinlich so ein bisschen im Kopf haben, ist wahrscheinlich mehr so Tsui Hark oder Chong Wu und so ein Kram.
Das ist ja auch meine Phase des Hongkong-Cinema.
Und so weniger das davor. Ich kenne aber Leute, die total auf diesen Showbrother-Zeug stehen, aber wenige sind das.
Ja, mit denen reden wir
auch nicht. Ich glaube, es sind auch mehr so Filmsammler, weil das, glaube ich, wirklich damals auch echt rar war und man da auch echt viel Geld für diese Kassetten bezahlt hat, um sie zu sammeln. Und dann musste man das ja auch gut finden, weil wenn du irgendwie
ich habe ja keine Scheiße bei mir im Schrank stehen.
Genau, so Sammelobjekte hast, dann guckst du die auch anders, weil die ja auch irgendwie so einen Wert haben für dich. Und wenn es nur ideellen sind, ja, keine Ahnung.
Wir werden auf jeden Fall nochmal unseren Weg ins Hongkong-Cinema wagen, weil es ja auch echt Goldnuggets gibt. Aber ich glaube, wir sollten uns erstmal, bevor wir wieder in die ganz obskure Kiste greifen, auch erstmal die Evergreens angehen.
Weil ich wollte sagen, wir haben ja eigentlich fast noch nie was
aus
der Ecke gemacht. Und da gibt es ja wirklich viel. Also von John Woo über.
Und da habe ich auch Bock drauf. Ich glaube, da kriegen wir eine Diskussion hin. So. Aber hier fehlt mir gerade echt der Unterbau. Außer, dass wir uns beide einig sind, dass er nicht besonders gut ist und ich den vielleicht noch einfach nur ein Stück scheißiger fand als du, weil du noch irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum du ihn nicht mindestens genauso scheiße findest wie ich.
Ja, also wir haben, ich fand viel schlimmere Filme hier schon besprochen. Ich denke, guck den und denkst so, ja gut.
Ja, aber du suchst auch immer so nach Agenda von Figuren und was wollen die Figuren eigentlich und sonst was. Und das ist ja,
ja, aber ich finde dieser Film, also der versucht das nicht wirklich eine Minute und dann suche ich auch nicht mehr weiter. ich weiß nicht, bei diesem Film, das kann ich dem nicht als Vorwurf machen. Also ich finde, der ist natürlich komplett gescheitert in Storytelling und in Figurenentwicklung. Aber irgendwie habe ich das auch überhaupt nicht erwartet, dass da irgendwas in der Richtung käme.
Ja.
Nur ich hätte mir, glaube ich, einfach mehr Schmiermorde gewünscht, ein bisschen mehr Variation auch einfach, weil er die Leute auch wirklich komplett uninspiriert einfach irgendwie drauftrischt und irgendwie erwürgt und aber noch nicht mal, die geben sich noch nicht mal Mühe, dass man es wirklich sieht. Das ist mehr so tot,
ja,
tot.
Ja, wirklich.
Und also auf dem Level bleibt das halt.
Auch mit so einer Backpfeife kann er Leute auch schon wunderbar umbringen, wenn es das gibt,
eben,
gerade benutzt.
Also sie geben sich nicht mal Mühe, ihm da unterschiedliche Waffen zu geben oder mal gegen irgendwie Gegner, die eine Herausforderung für ihn sind, und selbst der Oberbösewicht, der ist halt sofort weg und er ist halt schon einfach auch ziemlich, ziemlich langweilig und sehr unkreativ, das muss man natürlich auch so sagen.
Vielleicht habt ihr ja trotzdem, wir lassen uns ja von unserer Community auch gerne ins Gewissen reden, Cinema Volante hat zum Beispiel letztens gesagt, wo die Dread-Filme bleiben. Einer kommt jetzt, einer wird jetzt demnächst hochgepostet bei Let's Talk About Spandex.
Dready, ja.
Der Dread, genau, der mit Carl Urban erstmal der und mit Sylvester Stallone setzen wir uns später auseinander, weil ich eine unpopuläre Opinion habe zu diesen beiden Dread-Filmen.
Okay.
Ja,
der Carl Urban Dread war okay.
Ja,
lustigerweise, ich hab gefühlt eine Woche vor The Raid gesehen damals.
Ja, das ist natürlich,
und das hat
eine
natürlich
unglückliche Doppelschöpfung.
Massiv nach unten geratet.
Auf jeden Fall.
Ich bin gespannt.
Auf jeden Fall. Und ihr dürft uns folgen, ihr dürft Kommentare da lassen, ihr dürft uns trotzdem irgendwelche Perlen vor die Säule werfen und unseren Podcasts folgen und unsere Filme zum Dessert.
Besprechen wir als nächstes den Super Mario Film.
Beep, boop, beep.
Schaust du den im Kino?
Den schaue ich im Kino. Den schaue ich im Kino.
Ja, dann hoffentlich bis bald bei Super Mario hier.
Oh ja, das wird wichtig. Es wird sehr schön, glaube ich.
Zumindest und jetzt talk about Spandex.
Küsschen!
Auf Wiedersehen.
Einfach mal abgerantet, 40 Minuten.